Vielen Dank an alle und ich darf jetzt beginnen mit einer kurzen Rückschau. Die Geschichte, wie gesagt, ist sehr lang und man kann vielleicht das ganze Ausmaß dessen, was Sie heute im Laufe des Nachmittags noch hören werden, am besten vielleicht in Relation setzen, wenn Sie sehen, die schwierigen Anfänge, wie es zur Gesellschaftsgründung kam, dass es da schon sehr durchschlagskräftiger Männer bedurfte, damit sich die Gesellschaft überhaupt gründen konnte, welche Höchstleistungen im Rahmen der Wiener Medizin und auch hier gemacht wurden und hier präsentiert wurden und bevor wir dann zu den Ereignissen des 20. Jahrhunderts kommen. Versammlungsfreiheit für die Wissenschaft, das ist uns heute selbstverständlich, den Jüngeren sowieso selbstverständlich, das war es aber damals nicht. Die Zeit der Gründung fällt, wenn man es kulturgesellschaftlich sieht, in die Zeit des Biedermeier, eine Zeit des eher beschaulichen Lebens, wo man sich den schönen Dingen des Lebens gewidmet hat. Man darf aber nicht vergessen, das war unter einem System, das Staatskanzler Metternich etabliert hat, also ein sehr genaues Polizei- und Zensursystem, präsentiert durch den Grafen Sedlnitzky, dem Präsidenten der Polizei- und Zensurhofstelle, und für die Mediziner aber besonders bedeutsam und auch zum Teil behindernd, Andreas Freiherr von Stift als Direktor des Medizinstudiums, einen sehr autoritären Stil pflegend. Er hatte seine Verdienste sehr wohl erworben in der Reorganisation des Medizinstudiums. Er hat erste Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung mit der Errichtung von Quarantänestationen gesetzt. Er hat sich für das Durchsetzen für die Impfungen eingesetzt. Er hat selber mit Kuhpockenimpfstoff geimpft. Und was ganz besonders wichtig ist, er hat die erste Augenklinik der Welt in Wien gegründet. Dennoch, er hat eine unglaublich autoritäre Hochschulpolitik unter Zuhilfenahme aller bürokratischen Maßnahmen der damaligen Zeit entwickelt und gilt in gewisser Weise als Hemmschuh der medizinischen Entwicklung in Österreich, insbesondere aber eben der zweiten Hälfte, der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nach einem Höhenflug der ersten Wiener medizinischen Schule im 18. und vor dem Beginn der zweiten Wiener medizinischen Schule. Ein Österreicher, der sehr bald ausgewandert ist, Karl Anton Postel, vielleicht manchen bekannt als Charles Sealsfield, hat diese Situation ganz kritisch unter die Lupe genommen und in seinem berühmtesten Buch Austria as it is, or Sketches of Continental Courts by an Eyewitness festgehalten. Also er hat mit dem System Metternich in diesem Buch abgerechnet. Zunächst einmal haben sich im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts, praktische Ärzte zusammengefunden, und zwar um Erfahrungen und Beobachtungen einander mitzuteilen über Probleme, mit denen sie als praktische Ärzte konfrontiert waren, schwierige Fälle zu diskutieren, aber auch Neuigkeiten auszutauschen, wer neue Literatur gelesen hat. Man hat sich, das war eine lose Vereinigung, die damals von den Behörden geduldet wurde, vielleicht auch nicht ganz ernst genommen wurde, was vielleicht ein Glück war oder wahrscheinlich. Man hat sich zweimal im Monat getroffen, hat auch Protokolle darüber angefertigt, über diese Treffen, und hat, und das ist ganz entscheidend dann für die Gründung, ein Netzwerk mit den Vertretern der akademischen Medizin, der medizinischen Fakultät aufgebaut. In einem Buch eines Bibliothekars, Dr. Salomon Hayek, der Gesellschaft der Ärzte, wird diese Gruppe so definiert: ein Kreis von wissenschaftlich strebsamen Ärzten, die untereinander befreundet waren, hatten sich hier in Wien in den ersten 30er Jahren unseres Jahrhunderts zusammengefunden. Zunächst als Abonnenten medizinischer Journale, darunter auch Schmidts Jahrbücher, die für den Einzelnen allzu kostspielig gewesen sein mochten. In einer den Teilnehmern gar wohlbekannten Mappe wanderten diese Zeitschriften von einem Kollegen zum anderen, und einmal in der Woche an den Samstagabenden, das soll man heute mal versuchen, fanden sich Abonnenten zusammen, um Gelesenes und Erlebtes zu besprechen und heitere Gesellschaft zu pflegen. Die ersten Schritte zur Gründung wurden dann gesetzt, bedingt durch äußere Umstände. Die erste Cholera-Epidemie-Welle ist auf Wien zugerollt, 1831. Und zwei Männer von der medizinischen Fakultät haben sich dann sehr energisch für die Gründung einer Vereinigung zur Förderung der Heilkunde als Kunst und Wissenschaft eingesetzt. Ich glaube, bestens bekannt in diesem Hause auch als Büste hier in diesem Saal, es gibt auch einige Bilder von ihm hier, Franz Wierer, Ritter von Rettenbach, war ursprünglich Militärarzt, gilt als Gründer des Kurortes Bad Ischl und war auch Rektor der Universität Wien 1836 und 37. Und er wurde sehr stark unterstützt von Ludwig von Türkheim, der auch als zweiter Franz Witten bezeichnet wurde, weil er eine besondere Gabe hatte, begabte junge Mediziner zu identifizieren und sie zu fördern. Josef Skoda war einer dieser Schützlinge von Ludwig Türkheim. Er war der Vizedirektor des medizinischen Studiums, hat sicher nicht leicht gehabt mit Andreas von Stift als seinem Vorgesetzten, aber Andreas von Stift ist 1836 gestorben und so wurde Ludwig Freiherr von Türkheim der Förderer der zweiten Wiener medizinischen Schule und der Geburtshelfer, wenn man so will, bei der Gründung der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Die vorbereitenden Sitzungen haben im Laufe des Jahres 1837 stattgefunden und es wurden Statuten erstellt. Die Hürden wurden im Laufe des Jahres langsam eine nach der anderen genommen. Die Bedenken der Vereinigten Hofkanzlei, also des Staatskanzlers, hauptsächlich ausgeräumt, auch der Polizeihofstelle. Der Staatsrat musste befragt werden, also die Behörde, die alles begutachten musste, bevor der Kaiser es persönlich unterzeichnete. Und die niederösterreichische Landesregierung hat sich relativ konziliant gezeigt, laut den Archiven, aber diverse Statutenänderungen verlangt, die wurden alle erfüllt. Und so wurde am 14. November 1837 die Gründung der Gesellschaft wurden die Statuten durch Kaiser Ferdinand genehmigt und am 22. Dezember 1837 fand die konstituierende Sitzung im Konsistorialsaal der Alten Universität in der Sonnenfelsgasse statt, im heutigen Theatersaal. Die feierliche Öffnung schließlich war am 24. März 1838, es waren die Vertreter des Kaiserhauses dabei, die Erzherzöge Franz Karl und Ludwig, der Haushof und Staatskanzler. Fürst Metternich und der Staats- und Konferenzminister Graf von Kolowrat, Lipsteinski, der Rektor der Universität und einige andere. Franz Anton Graf von Kolowrat, Lipsteinski hat sich als auch genauso wichtig für die Gründung der Gesellschaft herausgestellt. Noch wichtiger, glaube ich, und noch unterstützender war er dann 10 Jahre später für die Gründung der Akademie der Wissenschaften. Kolowrat war als liberaler Geist in gewisser Weise auch politisch in gewisser Weise der Kontrahent von Metternich um die Vorherrschaft. Und er war, das ist ganz wichtig, und da war er sehr erfolgreich, ein Förderer der Kultur und der Wissenschaft. Nun war die Gesellschaft gegründet, aber die Mitglieder mussten sich auch irgendwo versammeln können und es wurde natürlich nach einem Vereinslokal gesucht und es begannen somit 1837 die Wanderjahre, beziehungsweise muss man eigentlich sagen die Wanderjahrzehnte. Begonnen hat man in einer Wohnung am Kohlmarkt 18, des Dr. Kaufmann, der bald verstorben ist und längere Heimstatt hat die Gesellschaft dann in der Wohnung von Ludwig von Mautner gefunden, der Namensgebender des späteren Kinderspitals ist, das es aber heute nicht mehr gibt. Eine Zeit lang waren die Versammlungen im Konsistorialsaal der Alten Universität in der Sonnenfelsgasse, aber der Nachteil war, dort gab es keinen Platz für eine eigene Bibliothek und parallel zu den Verhandlungen, den Treffen der Mitglieder ist eben der Bücher- und der Journalbestand gewachsen durch Schenkungen und schließlich auch durch Erbschaften. Man ist dann am Stephansplatz Nummer 5, heute das Mozarthaus, gelandet, allerdings im vierten Stock. Das hat sich als recht beschwerlich erwiesen. Und man hat also das nächste Lokal gesucht, hat aber die Verhandlungen, die dort stattgefunden sind, zumindest fällt es in diese Zeit, genützt, um ein eigenes Labor für chemisch-pathologische Untersuchungen zu gründen, das dann in die Universität aufgenommen wurde. Aber man hat den Grundstein für das erste Institut für Labormedizin gelegt. Ab 1. November 1944 war dann das Leselokal am Petersplatz im Haus, das zum Eisgrübel genannt wurde. Und zum ersten Mal konnten dann auch Nichtmitglieder in die Gesellschaft. Es war dafür eine behördliche Genehmigung notwendig. Die wurde erteilt in Berücksichtigung des bisherigen tadellosen Verhaltens der Gesellschaft. Man muss dazu wissen, die Gesellschaft oder die Gründer hatten immer die Auflage, jede politische Diskussion zu vermeiden. Dann kam das Jahr 1848 und es wurde noch in der letzten Sitzung am vorläufig letzten Sitzung am 24. März 1848 die neue geistig freie Zeit gelobt und gefeiert. Aber Ende März 1848 durften dann keine Versammlungen aufgrund der Revolution mehr stattfinden, und zwar bis Januar 1849. Es gab dann auch die Ausnahmegesetze und erst am 17. Januar 1849 erfolgte eine Bewilligung der Stadtkommandatur, die Verhandlungen im Leselokale ausdrücklich ohne politische Debatten, also am Petersplatz, wieder abhalten zu dürfen. Und die ersten Mitgliederversammlungen durften dann wieder im Juni 1850 erfolgen, aber nur in Anwesenheit eines stadthauptmännischen Kommissars. Damals übrigens wurde Karl Rocky Danzky zum Präsidenten gewählt. Ein größeres Leselokal war dann in der Wollzeile, dann war man wieder eine Zeit lang in der alten Universität, diesmal in der Aula. Und das ist die Zeit, wo sozusagen das Dreigestirn der zweiten Wiener medizinischen Schule die Entwicklung der Medizin in Richtung einer akademischen, einer naturwissenschaftlichen Disziplin getrieben hat. Und drei dieser treibenden Kräfte sind Karl Freiherr von Rokitansky, Josef Skoda und Ferdinand von Hebra. Welche Rolle haben sie für die Gesellschaft der Ärzte gespielt? Rokitansky war ab 1850 Präsident der Gesellschaft der Ärzte, und zwar bis 1878. Das hat ihm bis heute keiner nachgemacht, 28 Jahre Präsidentschaft. Er hat eine ganz wichtige Rolle insofern gespielt, als er natürlich nicht nur die Wissenschaft, die medizinische Wissenschaft gefördert hat, sondern für die Gesellschaft hat er eine Strukturierung vorgenommen, hat eine Identität geschaffen, und hat hier dafür gesorgt, dass die Leistungen der Wiener Medizinischen Schule hier präsentiert wurden. Josef Skoda war federführend bei den Gutachten, die erstellt werden mussten. Und glauben Sie mir, es waren viele und sie wurden von verschiedenen Kommissionen der Stadt Wien angefordert, der letztlich dafür verantwortlich war, dass endlich eine Hochquellwasserleitung gebaut wurde, die erste Wiener Hochquellwasserleitung. Das geht zu einem großen Teil auf Josef Skoda zurück. Und Ferdinand von Hebra, der Begründer der Dermatologie als Spezialdisziplin, hat ja bei Skoda seine Ausbildung begonnen, war lange Sekretär der Gesellschaft und kurze Zeit Präsident. Seine wichtige Rolle war als Sekretär und als Redakteur der Zeitschrift der Gesellschaft der Ärzte in Wien. Er hat sehr viel geschrieben und er hat auch zum Beispiel den Bericht geschrieben über die erste Präsentation von Ignaz Semmelweis über seine Erkenntnisse zum Wochenbettfieber. Schließlich, und das ist Theodor Bilrow zu verdanken, konnte dann ein Vereinshaus gebaut werden. Man hat ein Zirkulandum ausgeschickt an alle Mitglieder. Es konnten auf diese Art und Weise 45.000 Gulden gesammelt werden. Der Grund konnte von der Stadt Wien gekauft werden, hier in der Frankgasse. Und Theodor Billroth hat dann diese Summe auch noch aufgerundet, damit eben das Haus gebaut werden konnte von einem der Ringstraßenarchitekten Ludwig Richter. So viel zur Gründung einer sehr, würde ich sagen, durchaus diskussionsfreudigen, wissensbegierigen, aber auch sehr selbstbewussten und durchschlagskräftigen Gesellschaft. Wenn Sie noch etwas nachlesen wollen, es gibt hier, wie Sie heute auch noch hören werden, ein großes Archiv, wo man also die Details der Geschichte bis zur heutigen Zeit nachlesen kann. Vielen Dank.